Ich glaube, Deutschland ist bisher dafür bekannt gewesen, ein Bargeldland zu sein. Ja, so inzwischen ist es so, dass im Supermarkt überall die Schilder da sind, dass es allen sehr dringlich empfohlen wird, doch mit Karte und kontaktlos zu bezahlen. Und oh Wunder, das geht, also ohne irgendwelche Probleme.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei So tickt Deutschland. E-Mail-Adresse sotektdeutschland@ntv.de für alle, die uns erreichen wollen. Und heute ist uns zugeschaltet aus Berlin Markus Berger de Leon von McKinsey. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich stelle Sie kurz vor. Sie waren mal CEO bei StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch. Ich fand es damals sehr cool, also der Vorläufer von Facebook quasi. Sie waren auch bei MyHammer CEO, bei Yamba, noch einige andere Stationen und sind jetzt eben seit einigen Jahren bei McKinsey, wo Sie dann, ich glaube 2015 war es, das erste Digital Lab in Berlin eröffnet haben und heute leiten Sie dort den Bereich Digital Business Building. Das heißt auch, Sie sind sehr gut vernetzt in der Startup-Szene. Wie groß ist denn da im Moment die Panik wegen Corona? Manche befürchten da ja schon so ein richtiges Startup-Sterben.
Ja, ich glaube, also betrifft die einzelnen Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt, glaube ich, Unternehmen, und das ist bei Startups wie etablierten Unternehmen der Fall, ja, die von der Krise sehr profitieren, ja, weil natürlich jetzt, wenn alle zu Hause sind, mehr Geschäft online geht. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Bereiche, die sehr bedroht jetzt sind, ja, wo Finanzierungsrunden nicht stattfinden oder Geschäft jetzt erstmal nicht stattfindet, ja, und dort natürlich eine große Angst umgeht, ja, und nicht zuletzt jetzt auch über den Bundesverband Deutsche Startups und so ja verschiedene Initiativen gestartet worden sind, um zu gucken, was können wir eigentlich an Finanzmitteln für die Unternehmen bereitstellen und auch, sagen wir so, all die üblichen Maßnahmen, die sonst sozusagen für den Rest der Industrie ja auch getroffen werden in Richtung Kurzarbeitergeld und sowas, dort auch den Unternehmen zur Verfügung zu stellen und auch die Unternehmen einfach schlichtweg darin zu beraten, was sind eigentlich die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen.
Sie waren ja als CEO in den diversen Unternehmen, die Frauke gerade vorgetragen hat, tätig und damit ja auch in vielen Bereichen, die ja sehr disruptiv schon unterwegs waren. Wie empfinden Sie die aktuelle Lage jetzt? Wie disruptiv empfinden Sie die ganze Situation jetzt?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ja. Also ich glaube, was wir gerade passieren, ist so eine Kombination, glaube ich, aus fast zwei Sachen. Ja. Das eine ist, glaube ich, wir erleben sowas wie eine Entschleunigung. Ja. Ich empfinde das fast an der einen oder anderen Stelle, dass da wie so eine Pause-Taste gedrückt wird. Ja. Vielleicht, also wenn ich das noch größer aufmale, dann würde ich fast sagen, die Welt oder das Universum zwingt uns dazu, hier mal die Pause-Taste zu drücken und darüber nachzudenken, ob all die Sachen, die wir so machen, in die richtige Richtung gehen. Und auf der anderen Seite erleben wir, glaube ich, eine enorme Beschleunigung. Ja, dass Themen, die davor unmöglich schienen, Wochen, Monate, Jahre in der Entscheidung gebraucht haben, jetzt mit einem Mal innerhalb von wenigen Stunden entschieden werden können. Ja? Und ich gebe Ihnen einfach so ein paar Beispiele. Ja? Ich glaube, Deutschland ist bisher dafür bekannt gewesen, ein Bargeldland zu sein. Ja? So inzwischen ist es so, dass im Supermarkt überall die Schilder da sind, dass uns allen sehr dringlich empfohlen wird, doch mit Karte und kontaktlos zu bezahlen. Und oh Wunder, das geht, also ohne irgendwelche Probleme. Ja? Wird ganz schnell jetzt beschleunigt werden. Ja? Ich glaube, es haben noch nie so viele Menschen online Lebensmittel eingekauft, ja, und lernen jetzt sozusagen für sich die Vorzüge kennen. Ja, die Versandhändler sind alle, glaube ich, auf dem Niveau des Vorjahres. Ich glaube, die Schweizer Post, habe ich jetzt gelesen, ist an der Kapazitätsgrenze angekommen. Die hat jetzt also sozusagen für die E-Commerce-Shops überall Rationierungen eingeführt und hat gesagt, jeder E-Commerce-Shop darf am Tag, glaube ich, nur noch so und so viele Pakete abgeben. Ja, so. Und ich glaube, also sozusagen, das ist das, was wir auf beiden Seiten erleben. Und das ist schon eine große Disruption. Und wir werden, glaube ich, auch die Disruption dahingehend erleben, dass es sozusagen nach der Krise und wann immer dieser Zeitpunkt dann sein wird, ja, wir nicht auf das zurückkommen, wo wir davor waren, ja, sondern sozusagen wirklich so etwas wie eine neue Normalität einstellen wird. Und das wird, glaube ich, jede Industrie betreffen mit den Veränderungen. Und da wird es, glaube ich, sehr viele, sehr große Veränderungen geben.
Und wenn ich da nochmal nachhaken darf, Sie befürchten nicht, dass eine Art Beharrungsvermögen, ich habe heute gehört, CDU-Seiten fordern Aussetzung der Umweltvorschriften, um es den alten Industrien doch wieder leichter zu machen nach der Krise. Also können Sie sich nicht vorstellen, dass da gerade die alten Industrien um Erleichterung bitten, dass eben dann doch wieder Vorschriften kommen, die das alles ein bisschen zurückdrehen, das Rad?
Also ich glaube, die Befürchtung ist natürlich da. Ja, ich hoffe aber, dass wir als Menschheit schlau genug sind, das nicht zu tun, sondern das eher dann sozusagen als große Chance wahrzunehmen. Ja, da dann die Veränderungen, die wir schon begangen, gestartet haben, weiterzubringen. Ja? Also wenn ich vielleicht eins jetzt auch noch erlebe, ja, dann ist es ja, dass die Menschen in den Unternehmen oder auch in den Umfeldern überall ja mit einmal die Erfahrung machen, dass wenn wir alle müssen, können wir uns sehr, sehr schnell anpassen, ja, und sehr positiv anpassen. Ja? Und dieses, ich nenne es mal Momentum, ja, diese positive Erfahrung, als Individuen, aber auch in Gruppen und Teams, die wir machen, ja, diese Energie dann sozusagen weiterzutragen in Richtung eine positive Entwicklung vorzutragen. Wir wären ja alle dumm, wenn wir es nicht tun würden. Ja. Und insofern hoffe ich sehr, dass sozusagen wir alle daraus auch wirklich gestärkt hervorgehen.
Dazu passt ja so ein bisschen auch, was Sie bei LinkedIn teilweise in den letzten Tagen mal geliked oder auch geteilt haben. Da ging es auch um einen Artikel, den, glaube ich, Kollegen von Ihnen gemacht haben, in Bezug auf Klimawandel und Corona, dass man das jetzt nicht aus den Augen verlieren sollte. Man könnte ja auch meinen, jetzt hören wir auf einmal auf die Wissenschaftler und wieso machen wir es da nicht auch in dem Bereich? Was kann denn Ihre Branche dafür tun oder auch die Digitalisierung, dass wir da in dem Bereich irgendwie mal weiterkommen?
Ja, ich glaube, die Digitalisierung bietet uns natürlich ganz, ganz viele Chancen. Und ich glaube, wir erleben gerade sozusagen fast wie die nächste Welle, wie weit Digitalisierung uns helfen kann. Ja, sei es sozusagen durch Homeschooling bei den Kindern, Remote Working. Ja, wir alle und nicht zuletzt auch ich, ja, haben sehr stark dafür plädiert, ja, dass eine agile Arbeitsweise, die sozusagen dem Digitalen sehr, sehr typisch ist, ja, eigentlich immer nur richtig gut funktioniert, wenn die Menschen alle in einem Raum zusammen sind. Ich glaube, wir erleben alle gerade, das funktioniert gar nicht so schlecht, wenn wir alle sozusagen im Homeoffice sind. Ja, und wahrscheinlich ist dann das Modell in der Zukunft nicht das eine oder das andere, aber ich glaube, wir werden sehr viel flexibler damit umgehen. Ja, und auch ich und ich glaube, die Leute in der Digitalbranche werden sich noch stärker überlegen, zum Beispiel, wie oft wir ins Flugzeug steigen, für welches Meeting. Ja, und ob es das sozusagen wirklich wert ist oder ob wir sozusagen nicht lieber das Meeting sozusagen doppelt so lang machen, weil wir ja auch Zeit gewinnen, wenn wir eben nicht so viel Zeit in der Logistik miteinander verbringen. Ja, und das wäre zum Beispiel ein großer Aspekt, den wir alle beibringen können, um auch was für den Schutz unserer Erde zu tun.
Beraten Sie da auch tatsächlich in der Richtung jetzt bei McKinsey, dass Sie dann den Leuten noch ein bisschen ins grüne Gewissen reden, wenn dann die Großkonzerne kommen, oder beugen Sie sich dann dem, wenn dann ein Großkonzern kommt und sagt, ja, nee, das mit der Umwelt müssen wir noch mal 5 Jahre verschieben, weil geht gerade nicht?
Also ich glaube, wir haben das vorher auch schon gemacht, ja, und sozusagen bei unseren eigenen Aktivitäten und auch in der Zusammenarbeit mit unseren Klienten, ja, schon kritisch drauf geguckt. Sicher nicht kritisch in dem Umfang, wie wir es vielleicht jetzt tun, auch mit der Erfahrung, das nochmal anders wahrgenommen zu haben. Ja, aber wir haben ja als Unternehmen zum Beispiel auch, dass wir sozusagen schon alles, was wir an Reisetätigkeit machen, kompensieren. Ja, und insofern auch darüber allein schon Bewusstsein geschaffen haben, ja, wie viel CO2 stoßen wir eigentlich aus und was würde sozusagen das Offsetting oder was kostet das tatsächlich? Und das machen wir ja. Jetzt haben wir halt sozusagen noch die praktische Erfahrung dazu gewonnen. Ja, sicher, dass wir radikal alle sehr stark dazu gezwungen worden sind. Ja, was passiert denn, wenn wir alle Meetings, alle Workshop-Formate mit einmal remote bringen müssen und was funktioniert da eigentlich gut, was funktioniert nicht, und wir werden aber auch jeden Tag sozusagen alle gemeinsam da besser darin, die Formate natürlich dann auch an jetzt die neuen Gegebenheiten anzupassen.
Sie treiben, glaube ich, auch das Thema Entrepreneurship voran, also Mitarbeiter in Großunternehmen, die wie Startups denken sollen. Ja, da sind Sie, glaube ich, auch tätig. Daimler, Siemens sind so Beispiele, obwohl es da auch schon einige Auswüchse gab, wo man fragte, ich glaube, wer hat das letztens gesagt, der Siemens-Chef von wegen, auch Siemens hat mal in einer Garage angefangen, oder wir. Es waren so, da gab es schon einen halben Shitstorm im Netz dazu. Wie erfolgreich sind in der Sache eigentlich deutsche Großunternehmen, das voranzutreiben, das Thema, also unternehmerisches Denken im Unternehmen zu haben?
Also ich glaube, es ist eine Herausforderung, die alle Unternehmen haben. Ja, ich glaube, also wir haben in Deutschland sozusagen auf der einen Seite, glaube ich, sehr, sehr gute, ich nenne es mal Grundlagen, ja, durch die Ingenieurskultur, die wir haben. Ja, das heißt, also sagen wir so, neue Innovationen entstehen eigentlich viele. Ja, wo wir nicht so gut sind dann tatsächlich die Kommerzialisierung der Ideen und sozusagen dann das wirklich das entsprechende Skalieren. Ja, und da gibt es ja genügend Beispiele, dass also welche Technologien in Deutschland entstanden sind und die dann später von anderen Unternehmen übernommen worden sind und groß gemacht worden sind. Ja, und ich glaube, an der Stelle müssen wir, was unsere, sagen wir mal, Fähigkeiten und vielleicht auch die Art und Weise, wie wir das organisieren, nachlegen. Und ich glaube auch, dass wir da insgesamt auf einem guten Weg sind. Ja, ich glaube, wir haben da einen Mittelstand. Der Mittelstand hat sich in Deutschland schon immer, glaube ich, als was herausgestellt, der da immer besonders innovativ war und sozusagen auf die Gegebenheiten sehr, sehr gut reagiert hat. Ja, aber es ist genauso auch, dass einzelne Großunternehmen da eigentlich sehr, sehr gut schon unterwegs sind und viel machen. Ja, andere aber auch da zulegen können. Ja, also ich glaube, so ein gemischtes Bild, was wir da sehen.
Aber woran hängt es denn? Also das, was Sie jetzt gesagt haben, dass es die Innovationen irgendwie da sind, aber dann so der Transfer irgendwie schwierig ist, das hören wir wirklich häufig. Woran hapert es denn? Ist da, wenn wir jetzt bei Großunternehmen sind, brauchen die länger, um das zu verstehen? Oder braucht es da wirklich mehr Startups? Oder braucht es dann die Kombination?
Oder die richtigen Berater?
Ja, na so.
Also die richtigen Berater helfen natürlich dabei. Aber Spaß beiseite. Also ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist ja, wenn Sie sich so ein großes Unternehmen heute angucken, ja, dann ist das im Wesentlichen ja eigentlich darauf optimiert, sehr effizient zu agieren. Ja, und effizient zu agieren heißt in der Regel, dass ich eigentlich sehr stabile Prozesse haben möchte. Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendwer experimentiert, weil in dem Moment, wo angefangen wird zu experimentieren, geht das halt sozusagen meine Qualität. Ja, kann ich alles nicht mehr ein einheitliches Kundenerlebnis versprechen. Ja? Wenn Sie auf der anderen Seite sich aber überlegen, wenn Sie ein Startup bauen oder eine neue Idee, ja, dann ist es genau die Experimentierfreude, die Sie haben wollen. Ja, und Effizienz ist wahrscheinlich das Letzte, worüber Sie nachdenken. Ja, Sie denken eigentlich nur darüber, also Sie wollen einen effizienten Lernprozess haben, wirklich so schnell, wie Sie können, zu lernen. Ja, aber es geht jetzt nicht unbedingt darum, gleich die kostengünstigste Idee zu haben, sondern Sie wollen erstmal gucken, dass Sie überhaupt ein Produkt haben, was der Markt nachfragt. Und danach fangen Sie erst an, sich zu überlegen, wenn ich das jetzt skaliere, zu welchen Kosten kann ich das eigentlich wie produzieren und an der Stelle dann sozusagen weiter die Entwicklung zu machen. Ja. Und diesen Spagat hinzukriegen, ja, dass ich sozusagen am Ende eigentlich beide Kulturen in einem Unternehmen brauche. Ja, bei meinen existierenden Produkten sehr effizient unterwegs zu sein, versus bei allem, was sozusagen neu ist und was Innovation ist, da eher eine Experimentierfreude zu fördern. Sicher auch mit einer geringeren Planbarkeit, wann jetzt sozusagen was fertig ist und was das sozusagen an finanziellen Ergebnissen auch bringt. Ja, diesen Spagat hinzubekommen, ja, der ist für die Unternehmen, glaube ich, nicht leicht. Ja. Und die große Herausforderung, die da ist, dass sozusagen die Überlebensdauer, die ein einzelnes Unternehmen hat, ja, immer kürzer wird. Das heißt, die Innovationszyklen werden auch immer kürzer. Das heißt, sie müssen eigentlich ihre Kultur Stück für Stück hinschieben, sozusagen immer schneller zu werden und immer innovativer zu werden. Ja, und auf dem, kulturellen Transformationsweg sind die Unternehmen, glaube ich, an unterschiedlichen Stellen, ja, und versuchen halt sozusagen für sich jetzt gerade herauszufinden, wie sie das am besten organisieren. Ja, weil das sozusagen auch sehr, unterschiedliche Mindsets der einzelnen Mitarbeiter erfordert. Ja, also ich sage sozusagen, wenn die Leute auf der Business-Building-Seite sind, hat mein Coach von mir gesagt, das sind Leute, die sich auf Treibsand wohlfühlen müssen. Ja, Wenn Sie auf der anderen Seite aber, sagen wir mal, der Qualitätsmanager oder der Prozessmanager in der Fabrik sind, dann wollen Sie keinen Treibsand haben, sondern wollen Sie sehr stabil stehen, ja, und sehr stabil sozusagen Ihre Prozesse organisieren und sozusagen die Qualität noch mehr steigern, jede Sekunde aus dem Produktionsprozess nehmen und die Produkte einfach noch besser und günstiger machen. Ja. Und das müssen Sie halt sozusagen gucken, wie bringe ich das eigentlich unter ein Dach, ja, und habe das trotzdem immer noch irgendwie in einer Gesamtkultur für mein Unternehmen. Ja. Und die Digitalunternehmen bekommen das, glaube ich, gut hin. Ja. Sicher auch, weil die gewöhnt sind sozusagen, dass das die ganze Zeit so gehen muss. Ja, wenn ich auf der anderen Seite derjenige bin, der bisher Maschinen gebaut hat, die Maschinen haben 10 Jahre irgendwo gehalten, ja, dann habe ich nicht sozusagen die Herausforderungen gehabt, mich immer so schnell neu erfinden zu müssen. Und das kommt jetzt halt sozusagen Stück für Stück mit Software immer mehr auf mich zu.
Das, was Sie jetzt sagen, könnte man ja auch auf Ihr Unternehmen projizieren. Dafür sind Sie ja auch im Unternehmen Heinicom Digital Lab ist so ein Stichwort in Berlin und vielen anderen Standorten. Wie weit sind Sie jetzt vorangekommen? Ist ja schon ein paar Jährchen her jetzt, wo Sie das initiiert haben. Und können Sie kurz umreißen, was Sie da genau tun und wie Sie da vorankommen?
Ja, klar. Also was wir sozusagen bei McKinsey Digital Labs aufgebaut haben, ist eine Gruppe von Kollegen, die also bestimmte neue Fähigkeiten mit zu McKinsey gebracht haben, die vorher nicht da waren. Ja, das heißt, wir haben also Designer da jetzt im Team. Wir haben Softwareentwickler, Softwarearchitekten, sogenannte Product Owner und Scrum Master, Leute, die mit Daten sehr, sehr gut auf einer technischen Ebene umgehen können, sogenannte Data Scientists und Data Engineers, ja, die alle nochmal zusätzliche andere Fähigkeiten mitbringen, ja, und mit den, ich nenne sie immer klassischen Beratern, ja, gemeinsam jetzt im Team sozusagen die verschiedenen Herausforderungen, die bei unseren Klienten sind, lösen können, ja, und die aber auch gleich in Form von tatsächlichen Softwarelösungen entsprechend umsetzen können oder aber eben mit den Klienten gemeinsam erarbeiten, ja, wie eigentlich diese neue Arbeitsweise, die eben eher Software- und Datenfokussiert ist, funktioniert. Ja, und das ist sozusagen, was die Kollegen aus den Digital Labs machen. Die sind aber genauso in den Klientenprojekten, bei den Klienten vor Ort, wenn aktuell nicht vor Ort, dann sozusagen auch im Remote-Setting, ja, aber das ist das, was dort passiert. Ja, und da werden also sozusagen Softwarelösungen erstellt. Es wird gemeinsam daran gearbeitet, wie kann ich eigentlich sozusagen meine bestehende IT zum Beispiel modernisieren, dass sie zum Beispiel jetzt für die aktuellen E-Commerce-Herausforderungen gut funktioniert, dass ich aber zum Beispiel auch meine Produktion vernetzen kann und die entsprechend optimieren kann. Oder aber eben, wie wir eben drüber gesprochen haben, wirklich komplett neue digitale Produkte und Geschäftsmodelle erarbeiten kann.
Ist das das, was Sie auch aus dem Silicon Valley quasi adaptiert haben, so eine Arbeitsweise? Ist das überhaupt noch das Silicon Valley das, wo Sie hinschauen oder schauen Sie inzwischen nach China?
Ich glaube, je nach Technologie. Also ich glaube, es gibt sozusagen für verschiedene Themen auch andere, ich nenne es mal Hotspots, wo sehr viel der Innovation herkommt, ja, aber es ist, glaube ich, nach wie vor so, dass natürlich im Silicon Valley schon noch sehr, sehr viel der Innovation getrieben wird, einfach aufgrund der Konzentration der Unternehmen, die dort sind und natürlich auch des Talents, was dort ist, ja, und das Ökosystem dort natürlich immer noch sehr besonders funktioniert aus Talent, den großen Unternehmen wie Google, Facebook, Apple, ja, die da sind, ja, und aber natürlich auch die Kapitalgeber, die dort sind, ja, auch wenn die natürlich inzwischen alle sehr global aktiv sind, ja, und zum Beispiel das Ökosystem an digitalen Talenten in Berlin, London, Paris, aber zum Beispiel auch in China natürlich auch inzwischen da nachgelegt hat, ja, aber noch längst noch nicht auf dem Niveau ist, wo das im Silicon Valley ist.
Ich würde gerne nochmal zum Unternehmen oder zur Branche zurückkommen. Es gab ja früher immer mal so die Sprüche in Unternehmen, wenn die Berater kommen, Achtung, die Berater kommen, wer wird jetzt wieder, welche Abteilung muss jetzt wegberaten werden oder, ne? Das kennen Sie sicher auch alles. Ich vermute mal, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Auch für Sie ist ja die Konkurrenz größer geworden. Daten gibt es überall. Es gibt inzwischen KI, die macht sogar Prozessanalysen möglich. Das ist eigentlich Ihr Job gewesen. Ich muss wieder mal Celonis erwähnen. Wir haben keinen Vertrag mit Celonis, weil es regelmäßig hier ein Thema ist. Aber es passt so gut, gerade zu Ihrer Branche. immer die Angstfrage ist immer schwierig. Sie sind ja das gewohnt, Angst haben Sie bestimmt nicht, aber wie geht man dagegen vor oder nicht dagegen oder damit um? Am besten auch als Beratungsunternehmen, dass Sie ja selber da auch disruptiert werden und darauf reagieren müssen.
Ja, also ist, glaube ich, eine schöne Herausforderung, die wir, glaube ich, als Branche auch schon wirklich immer gehabt haben, sozusagen eigentlich ständig sich neu erfinden zu müssen. Ja? Weil ich sag mal, wie auf der einen Seite ja sag mal, all das, was an neuen Technologien ja, da ist, sozusagen bestmöglich nutzen wollen und zu unseren Klienten bringen wollen, um die tatsächlich besser zu machen. Ja, und unsere Klienten natürlich richtigerweise auch von uns erwarten, dass wir ihnen die Sachen bringen, ihnen aber auch einen kritischen Blick darauf geben, welche Technologien sind eigentlich schon so, dass ich sie einsetzen kann und was ist vielleicht noch zu früh, dass ich mich da noch gar nicht drauf einstellen muss. Ja. Und das heißt natürlich auch, dass wir für uns eigentlich die ganze Zeit überlegen, an welchen Stellen können wir selbst auch in unserer eigenen Arbeit viel Technologie einsetzen, und das und um uns selbst dabei auch effizienter zu machen, weil natürlich auch sozusagen, sagen wir so, unsere Arbeitskraft ist auch in irgendeiner Form begrenzt, ja, und wenn ich natürlich Sachen habe, die eine Maschine für mich übernehmen kann, die im Zweifelsfall Daten schneller verarbeiten kann, nochmal mit anderen kreativen Vorschlägen kommen kann, als das jetzt sozusagen eine begrenzte Anzahl von Menschen im Raum machen kann, ja, dann ist das ja alles sehr, sehr willkommene Unterstützung, ja, die uns sozusagen unsere Arbeit schneller und besser macht, ja, und dabei hilft, die Klienten auch besser dabei zu unterstützen.
Nutzen Sie Software in dem Bereich schon, KI und ähnliches, um gerade Beratung, Datenanalyse, kann ich mir ja vorstellen. Haben Sie das im großen Stil oder kaufen Sie das zu als Know-how?
Das ist sowohl als auch, ne? Also wir haben selber an der Stelle, in der Form, wie wir das bei Digital Labs gemacht haben, aber das haben wir natürlich sozusagen genauso im Designbereich oder im Analytikbereich, ja, wo wir auch sozusagen viele Mitarbeiter sowohl aufgebaut haben als auch Unternehmen gekauft haben. Ja, und wir arbeiten aber natürlich auch mit einzelnen Unternehmen im Markt zusammen, je nachdem, was dann sozusagen die spezifischen Fragestellungen dabei sind. Ja, wir gucken auf der anderen Seite aber natürlich auch immer in unserem Beratungsansatz, dass wir uns eine gewisse Unabhängigkeit bewahren, ja, und sozusagen die Klienten auch aus dieser Unabhängigkeit heraus bestmöglich dabei beraten können, was sind jetzt eigentlich sozusagen die verschiedenen Lösungen, die es im Markt gibt und wie passen die eigentlich zu den spezifischen Herausforderungen, die dann unser Klient an der Stelle hat, ja, und wenn wir an der Stelle dann in irgendeiner Form mit Unternehmen verbandelt wären, ja, dann würde uns das natürlich unsere Unabhängigkeit nehmen und dann auch eigentlich nicht mehr zu guten Beratern unserer Klienten machen, ja, weil wir natürlich dann immer eine Agenda in irgendeiner Form hätten, was wir jetzt gerade empfehlen würden.
Ich würde noch mal ganz gerne kurz in Ihre Vergangenheit schauen als CEO von StudiVZ und Co. Sie waren relativ kurz da, ein Jahr oder so, ne? Glaube ich.
Ja, ja.
War das schon zum Ende der Zeit? Und ich weiß gar nicht mehr, wie das zu Ende gegangen ist, aber irgendwie ist es ja eigentlich schade, dass man nicht so ein deutsches Netzwerk, irgendwie deutsche Daten und so, woran ist es gescheitert damals?
Ja, gut, sehr, sehr gute Frage. Also es war, also StudiVZ hat, glaube ich, existiert bis 2017, ja, hat also noch eine ganze Weile länger existiert, ja. Ich bin sozusagen, sagen wir mal, so zum Höhepunkt da gewesen, habe unter anderem dafür gesorgt, dass das Unternehmen profitabel geworden ist, worauf ich stolz bin. Woran ist das gescheitert? Ja, ich glaube, dass sozusagen diese Netzwerkidee ist inhärent schon am Ende des Tages eine globale. Ja? Sie haben einfach andere Größenvorteile, wenn sie Applikationen entwickeln, Funktionalitäten für Nutzer, ja, dann hat Facebook da einfach andere Skalenvorteile gehabt, die sie umsetzen konnten. Ja. Es ist sicher auch so gewesen, dass es Unterschiede in der Regulierung gegeben hat, wer sich an welche Regeln des Datenschutzes zu halten hat. Ja. Und es ist eigentlich jetzt erst in der Folge, nicht zuletzt durch GDPR und so, eigentlich erst viele Jahre später dazu gekommen ist, dass sozusagen die Unternehmen, die in Deutschland oder in Europa aktiv sind, aus Übersee, sich trotzdem an die gleichen Regeln zu halten haben. Ja, das war damals nicht der Fall, was sicher sozusagen zumindest das eine oder andere Geschäftsmodell, sagen wir mal, eingeschränkt hat. Ja. Wir haben als StudiVZ immer sehr bewusst die Entscheidung getroffen und das nicht zuletzt, was ich selber auch sehr, sehr stark postuliert habe, ja, das nie als Ausrede zu nehmen, um zu sagen, warum wir sozusagen jetzt irgendwie weniger erfolgreich sein können. Ist aber trotzdem in der Gesamtbetrachtung was, was man immer im Blick haben muss, ja, dass sozusagen Facebook da schon einfach andere Vorteile hatte, was die Monetarisierung angeht. Ja. Aber am Ende ist sozusagen das, was wir über StudiVZ auch an vielen Modellen in Richtung Datenschutz und so entwickelt haben, ist danach zum Industriestandort Standard geworden, ja, sodass wir also zumindest an der Stelle, glaube ich, sehr weit vorn waren.
Sehen Sie da jetzt, wenn Sie jetzt mal nach heute wieder gucken, Branchen oder nee, Technologien, wo wir da besser jetzt vorbereitet sind oder besser aufgestellt, Blockchain zum Beispiel oder KI vielleicht auch, dass wir da besser drauf sind?
Ja, also Blockchain ist, glaube ich, eines der Beispiele, ja, wo wir heute, glaube ich, sozusagen so eins der Entwicklungszentren global sind, ja, und da, glaube ich, weiter vorangekommen sind, ja, und da sicher an der einen oder anderen Stelle sicher einen Vorsprung haben, ja, um das zu machen. Ja, es gibt, glaube ich, sagen wir im IoT-Bereich sozusagen sind das ein oder andere Unternehmen, was auch da recht weit vorne ist und sagen wir sehr intelligente Technologien entwickelt hat und andere Geschäftsmodelle ermöglicht. Ja, und ich glaube jetzt im Rahmen von ich sag mal, Digital Health, ja, glaube ich, werden jetzt auch gerade sicher jetzt auch nochmal sozusagen aus der Krise heraus, ja, wird sich schon auch nochmal so das eine oder andere Unternehmen entpuppen als ein Vorreiter, weil natürlich den Leuten jetzt auch nochmal sehr viel stärker bewusst wird, ja, wer trackt hier eigentlich welche Daten von mir und bei wem will ich auch, dass er diese Daten hat oder nicht. Ist, glaube ich, auch nochmal was, wo wir sozusagen aus der nochmal starken Datenschutzposition, die wir als Land immer eingenommen haben, nicht zuletzt auch unsere Historie. Ich bin ja selber der DDR groß geworden, ja, und habe da, glaube ich, ein, sagen wir mal, ich nenne es mal gespaltenes Verhältnis dazu, ja, also wie viel Überwachung ich haben möchte oder gerade auch nicht. Ja, und das uns sozusagen, wenn man deutlich mehr Kreativität ermöglicht, dann im Finden der Lösungen, ja, und dass diese Lösungen sozusagen am Ende dann, glaube ich, nachhaltiger sind. Ja, und dann können wir nämlich den Kreis auch wieder schließen zu der Diskussion.
Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserer
Schlussfrage. Da kriegen wir jetzt bald eine Corona-App, die uns ja dann ordentlich überwacht.
Ja, und die ist hoffentlich so, ja, dass sie sozusagen nicht den Datenschutz verletzt, ja, und wir sind hoffentlich gehen an der Stelle eben keine Kompromisse ein, ja, sondern haben sozusagen, sagen wir mal so, unser grundsätzliches Wertegerüst auch an der Stelle sozusagen weiterhin zusammen und sind jetzt nicht bereit, das sozusagen an der Stelle da mal dann kurzfristig aufzugeben.
Ja, okay. Wenn die Folge rauskommt, gibt es ja vielleicht schon eine App. Mal schauen.
Ja, mal gucken.
Wir werden sehen.
Ja.
Ja, unsere letzte Frage ist immer die nach einer Schulnote, sehr gut bis ungenügend, in einem bestimmten Bereich. Jetzt ist die Frage.
Ja, ist ja sehr umfassend Ihr Bereich Digitalisierung.
Ja.
Deutsche Unternehmen voranzutreiben. Also, ja, vielleicht sogar allgemein bleiben. Wie sehen Sie da Deutschland jetzt? Vielleicht, Sie können auch, beliebt ist in den letzten drei Folgen immer zu sagen, Vorkrisennote und so jetzt mit dem Zustand der Krise, wie wir uns verhalten haben und entwickelt haben. Würden Sie da eine andere Note geben? Werden die Noten unterschiedlich sein?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte uns vor der Krise wahrscheinlich sowas wie eine 3-3 minus gegeben. Mhm. Ja? Habe so das Gefühl, dass wir uns in Richtung einer 3 plus bewegen.
Okay.
So. Ja, also ich glaube, wir können sehr zulegen, was insgesamt digitale Partizipation angeht. Ja, wir können sehr zulegen, was Digitalisierung unseres Bildungssystems angeht. Ja, also Verfügbarkeit von allem, was Behörden und sowas angeht. Ja, das sind, glaube ich, alles Themen, die wir davor schon auf der Agenda hatten. Ja, Themen, für die, glaube ich, auch sehr, sehr viel Geld sogar zur Verfügung steht und es bisher nicht abgerufen worden ist. Ja, und an der Stelle jetzt sozusagen, sagen wir so, den nächsten großen Schritt zu machen. Ja, und das nicht wegen der, sagen wir jetzt, Corona-Pandemie, sondern weil wir, glaube ich, alle da großen Nutzen herausziehen für uns. Ja, steht uns, glaube ich, sehr, sehr gut zu Gesicht. Ja, und ich glaube, die Unternehmen merken jetzt alle, wie wertvoll es ist, eine komplett vernetzte Produktion zu haben. Ja, weil die könnte ich nämlich dann an vielen Stellen komplett remote betreiben. Ja, einen digitalen Vertrieb zu haben. Ja, sicherzustellen, dass meine Mitarbeiter selbstverständlich auch aus dem Homeoffice arbeiten können. Ja, wir alle erleben gerade, wie gut es ist und die, die es leider nicht haben, umso weniger, wenn wir auch jeder in seinem Zuhause einfach eine ordentliche Internetinfrastruktur hat, ja, die es uns erlaubt, sozusagen einfach zu jedem Zeitpunkt miteinander ordentlich zu kommunizieren. Und ich glaube, unser Blick wird sozusagen die Prioritäten an vielen Stellen da, glaube ich, eine ganze Menge, ein ganzes Stück weiter verschieben. Ja, und das ist, glaube ich, was, wovon wir alle sehr, sehr stark profitieren werden.
Wer weiß, wer das Drehbuch geschrieben hat. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.